und so ließ er sich denn willig unterweisen in der Kunst des Seifenkochens aus Schweinefett, des Handschuhnähens aus Waschleder, des Pudermischens aus Weizenmehl und Mandelkleie und gepulverten Veilchenwurzeln, rollte Duftkerzen aus Holzkohle, Salpeter und Sandelholzspänen, presste orientalische Pastillen aus Myrrhe, Benzoe und Bernsteinpulver, knetete Weihrauch, Schellack, Vetiver und Zimt zu Räucherkügelchen, siebte und spatelte Pudre Imperial aus gemahlenen Rosenblättern, Lavendelblüte, Cascarilla Rin, rührte Schminken weiß und aderblau und formte Fettstifte, Karmesinrot für die Lippen, schlemmte feinste Fingernagelpulver und Zahnkreiden, die nach Minze schmeckten, mixte Kräuselflüssigkeit für das Perückenhaar und Warzentropfen für die Hühneraugen, Sommersprossenbleiche für die Haut und Belladonna-Auszug für die Augen, Spanisch-Fliegensalbe für die Herren und Hygieneessig für die Damen. Die Herstellung sämtlicher Wässerchen und Pülverchen, Toilette und Schönheitsmittelchen, aber auch von Tee- und Würzmischungen, von Likören, Marinaden und dergleichen. Kurz, alles, was Baldini ihn mit seinem großen, überkommenen Wissen zu lehren hatte, lernte Grenouille, ohne sonderliches Interesse zwar, doch klaglos und mit Erfolg. Mit besonderem Eifer war er hingegen bei der Sache, wenn Baldini ihn im Anfertigen von Tinkturen, Auszügen und Essenzen unterwies. Unermüdlich konnte er Bittermandelkerne in der Schraubenpresse quetschen oder Moschuskörner stampfen oder fette graue Amberknollen mit dem Wiegemesser hacken oder Veilchenwurzeln raspeln, um die Späne dann in feinstem Alkohol zu digerieren. Er lernte den Gebrauch des Scheidetrichters kennen, mit welchem man das reine Öl gepresster Limonenschalen von der trüben Rückstandsbrühe trennte. Er lernte Kräuter und Blüten zu trocknen, auf Rosten in schattiger Wärme und das raschelnde Laub in wachsversiegelten Töpfen und Truhen zu konservieren. Er erlernte die Kunst, Pomaden auszuwaschen, Infusionen herzustellen, zu filtrieren, zu konzentrieren, zu klarifizieren und zu rektifizieren. Freilich war Baldinis Werkstatt nicht dazu geeignet, dass man darin in großem Stile Blüten oder Kräuteröle fabrizierte. Es hätte in Paris ja auch die notwendigen Mengen frischer Pflanzen kaum gegeben. Gelegentlich jedoch, wenn frischer Rosmarin, wenn Salbei, Minze oder Anissamen am Markt billig zu haben waren, oder wenn ein größerer Posten Irisknollen oder Baldrianwurzel, Kümmel, Muskatnuss oder trockene Nelkenblüte eingetroffen war, dann regte sich Baldinis Alchemistenader und er holte seinen großen Alambic hervor, einen kupfernen Destillierbottich mit oben aufgesetztem Kondensiertopf, einen sogenannten Maurenkopf-Alambic, wie er stolz verkündete, mit dem er schon vor 40 Jahren an den südlichen Hängen Liguriens und auf den Höhen des Luberon auf freiem Felde Lavendel destilliert habe. Und während Grenouille das Destilliergut zerkleinerte, heizte Baldini in hektischer Eile, denn rasche Verarbeitung war das A und O des Geschäfts, eine gemauerte Feuerstelle ein, auf die er den kupfernen Kessel mit einem guten Bodensatz Wasser gefüllt postierte. Er warf die Pflanzenteile hinein, stopfte den doppelwandigen Maurenkopf auf den Stutzen und schloss zwei Schläuchlein für zu- und abfließendes Wasser daran an. Diese raffinierte Wasserkühlungskonstruktion, so erklärte er, sei erst nachträglich von ihm eingebaut worden, denn seinerzeit auf dem Felde habe man selbstverständlich mit bloßer zugefächelter Luft gekühlt. Dann blies er das Feuer an. Allmählich begann es, im Kessel zu brodeln. Und nach einer Weile erst zaghaft, tröpfchenweise, dann in faden, dünnem Rinnsal floss Destillat aus der dritten Röhre des Maurenkopfs in eine Florentinerflasche, die Baldini untergestellt hatte. Es sah zunächst recht unansehnlich aus, wie eine dünne, trübe Suppe. Nach und nach aber, vor allem wenn die gefüllte Flasche durch eine neue ausgetauscht und ruhig beiseite gestellt worden war, schied sich die Brühe in zwei verschiedene Flüssigkeiten. Unten stand das Blüten- oder Kräuterwasser, obenauf schwamm eine dicke Schicht von Öl. Goss man nun vorsichtig durch den unteren Schnabelhals der Florentinerflasche das nur zart duftende Blütenwasser ab, so blieb das reine Öl zurück. Die Essenz, das stark riechende Prinzip der Pflanze. Grenouille war von dem Vorgang fasziniert. Wenn je etwas im Leben Begeisterung in ihm entfacht hatte, freilich keine äußerlich sichtbare, sondern eine verborgene, wie in kalter Flamme brennende Begeisterung, dann war es dieses Verfahren, mit Feuer, Wasser und Dampf und einer ausgeklügelten Apparatur den Dingen ihre duftende Seele zu entreißen. Diese duftende Seele, das ätherische Öl, war ja das Beste an ihnen, das Einzige, um dessen Willen sie ihn interessierten. Der blöde Rest, Blüte, Blätter, Schale, Frucht, Farbe, Schönheit, Lebendigkeit und was sonst noch an Überflüssigem in ihnen steckte, das kümmerte ihn nicht, das war nur Hülle und Ballast, das gehörte weg. Von Zeit zu Zeit, wenn das Destillat wässrig klar geworden war, nahmen sie den Alambik vom Feuer, öffneten ihn und schütteten das zerkochte Zeug heraus. Es sah schlapp aus und blass, wie aufgeweichtes Stroh, wie gebleichte Knochen kleiner Vögel, wie Gemüse, das zu lange gekocht hat, fad und fasrig, matschig, kaum noch als es selbst erkenntlich, eklig leichenhaft und so gut wie vollständig des eigenen Geruchs beraubt. Sie warfen es zum Fenster hinaus in den Fluss. Dann beschickten sie mit neuen, frischen Pflanzen, füllten Wasser nach und setzten den Alambik zurück auf die Feuerstelle. Und wieder begann der Kessel zu brodeln und wieder rann der Lebenssaft der Pflanzen in die Florentinerflaschen. So ging es oft die ganze Nacht hindurch. Baldini besorgte den Ofen, Grenouille behielt die Flaschen im Auge. Mehr war nicht zu tun in der Zeit zwischen den Wechseln. Sie saßen auf Schäbeln ums Feuer, im Banne des plumpen Bottichs, beide gebannt, wenn auch aus sehr verschiedenen Gründen. Baldini genoss die Glut des Feuers und das flackernde Rot der Flammen und des Kupfers. Er liebte das Knistern des brennenden Holzes, das Gurgeln des Alambiks, denn das war wie früher. Da konnte man ins Schwärmen kommen. Er holte eine Flasche Wein aus dem Laden, denn die Hitze machte ihn durstig. Und Wein trinken, das war auch wie früher. Und dann fing er an, Geschichten zu erzählen, von damals endlos, vom spanischen Erbfolgekrieg, an dessen Verlauf er gegen die Österreicher kämpfend maßgeblich beteiligt gewesen sei, von den Camisards, mit denen er die Cevennen unsicher gemacht habe, von der Tochter eines Hugenotten im Esterell, die vom Lavendelduft berauscht ihm zu Willen gewesen sei, von einem Waldbrand, den er dabei um ein Haar entfacht und ja dann wohl die gesamte Provence in Brand gesteckt hätte, so sicher wie das Amen in der Kirche, denn es ging ein scharfer Mistral. Und vom Destillieren erzählte er immer wieder davon, auf freiem Feld, nachts, bei Mondenschein, bei Wein und bei Zikadengeschrei und von einem Lavendelöl, das er dabei erzeugt habe, so fein und kräftig, dass man es ihm mit Silber aufgewogen habe. Von seiner Lehrzeit in Genua, von seinen Wanderjahren und von der Stadt Grasse, in der es so viele Parfümeure gäbe wie anderswo Schuster, und so reiche darunter, dass sie lebten wie Fürsten, in prächtigen Häusern mit schattigen Gärten und Terrassen und holzgetäfelten Esszimmern, in denen sie speisten von porzellanenen Tellern mit Goldbesteck und so fort. Solche Geschichten erzählte der alte Baldini und trank Wein dazu, und bekam vom Wein und von der Feuerglut und von der Begeisterung über seine eigenen Geschichten ganz feuerrote Bäckchen. Grenouille aber, der etwas mehr im Schatten saß, hörte gar nicht zu. Ihn interessierten keine alten Geschichten, ihn interessierte ausschließlich der neue Vorgang. Er starrte unausgesetzt auf das Röhrchen am Kopf des Alambiks, aus dem in dünnem Strahl das Destillat rann, und indem er es anstarrte, stellte er sich vor, er selbst sei so ein Alambik, in dem es brudle wie in diesem, und aus dem ein Destillat hervorquelle wie hier, nur eben besser, neuer ungewohnter, ein Destillat von jenen exquisiten Pflanzen, die er selbst in seinem Innern gezogen hatte, die dort blühten, ungerochen außer von ihm selbst, und die mit ihrem einzigartigen Parfum die Welt in einen duftenden Garten Eden verwandeln könnten, in welchem für ihn das Dasein olfaktorisch einigermaßen erträglich wäre. Ein großer Alambik zu sein, der alle Welt mit seinen selbst erzeugten Destillaten überschwemmte. Das war der Wunschtraum, dem Grenouille sich hingab. Während aber Baldini vom Wein entzündet immer ausschweifendere Geschichten davon erzählte, wie es früher gewesen war, und sich immer hemmungsloser in die eigenen Schwärmereien verstrickte, ließ Grenouille bald ab. Von seiner bizarren Fantasie, er verbannte die Vorstellung vom großen Alambik fürs Erste aus seinem Kopf und überlegte stattdessen, wie er sich seine neu erworbenen Kenntnisse für näherliegende Ziele nutzbar machen könnte. Nicht lang, und er war ein Spezialist auf dem Gebiet des Destillierens. Er fand heraus, und seine Nase half ihm dabei mehr als Baldinis Regelwerk, dass die Hitze des Feuers von entscheidendem Einfluss auf die Güte des Destillates war. Jede Pflanze, jede Blüte, jedes Holz und jede Ölfrucht verlangten eine besondere Prozedur. Mal musste schärfster Dampf entwickelt, mal nur mäßig stark gebrodelt werden. Und manche Blüte gab ihr Bestes erst, wenn man sie auf kleinster Flamme schwitzen ließ. Ähnlich wichtig war die Aufbereitung. Minze und Lavendel konnte man in ganzen Büscheln destillieren. Anderes wollte fein verlesen sein, zerpflückt, gehackt, geraspelt, gestampft und sogar als Maische angesetzt, bevor es in den Kupferkessel kam. Manches aber ließ sich überhaupt nicht destillieren. Das erbitterte Grenouille aufs Äußerste. Baldini hatte ihm, als er sah, wie sicher Grenouille die Apparatur beherrschte, freie Hand im Umgang mit dem Alambic gelassen, und Grenouille hatte diese Freiheit weidlich genutzt, während er tagsüber Parfums mischte und sonstige Duft- und Würzprodukte fertigte, beschäftigte er sich nachts ausschließlich mit der geheimnisvollen Kunst des Destillierens. Sein Plan war, vollkommen neue Geruchsstoffe zu produzieren, um damit wenigstens einige der Düfte, die er in seinem Innern trug, herstellen zu können. Zunächst hatte er auch kleine Erfolge. Es gelang ihm, ein Öl von Brennnesselblüten und von Kresselsamen zu erzeugen, ein Wasser von der frisch geschälten Rinde des Holunderstrauchs und von Eibenzweigen. Die Destillate ähnelten zwar im Duft den Ausgangsstoffen kaum noch, waren aber immerhin noch interessant genug, um für weitere Verarbeitung zu taugen. Dann allerdings gab es Stoffe, bei denen das Verfahren vollständig versagte. Grenouille versuchte etwa, den Geruch von Glas zu destillieren, den lehmig-kühlen Geruch glatten Glases, der von normalen Menschen gar nicht wahrzunehmen ist. Er besorgte sich Fensterglas und Flaschenglas und verarbeitete es in großen Stücken, in Scherben, in Splittern, als Staub, ohne den geringsten Erfolg. Er destillierte Messing, Porzellan und Leder, Korn und Kieselsteine, schiere Erde destillierte er, Blut und Holz und frische Fische, seine eigenen Haare. Am Ende destillierte er sogar Wasser, Wasser aus der Seine, dessen eigentümlicher Geruch ihm wert schien, aufbewahrt zu werden. Er glaubte, mit Hilfe des Alambics könne er diesen Stoffen ihren charakteristischen Duft entreißen, wie das bei Thymian, bei Lavendel, Kümmelsamen möglich war. Er wusste ja nicht, dass die Destillation nichts anderes war als ein Verfahren zur Trennung gemischter Substanzen in ihre flüchtigen und weniger flüchtigen Einzelteile und dass sie für die Parfümerie nur insofern von Nutzen war, als sie das flüchtige ätherische Öl gewisser Pflanzen von ihren duftlosen oder duftarmen Resten absondern konnte. Bei Substanzen, denen dieses ätherische Öl abging, war das Verfahren der Destillation natürlich völlig sinnlos. Uns heutigen Menschen, die wir physikalisch ausgebildet sind, leuchtet das sofort ein. Für Grenouille jedoch war diese Erkenntnis das mühselig errungene Ergebnis einer langen Kette von enttäuschenden Versuchen. Über Monate hinweg hat er Nacht für Nacht am Alambic gesessen und auf jede erdenkliche Weise versucht, mittels Destillation radikal neue Düfte zu erzeugen. Düfte, wie es sie in konzentrierter Form auf Erden noch nicht gegeben hatte. Und bis auf ein paar lächerliche Pflanzenöle war nichts dabei herausgekommen. Aus dem tiefen, unermesslich reichen Brunnen seiner Vorstellung hatte er keinen einzigen Tropfen konkreter Duftessenz gefördert. Von allem, was ihm geruchlich vorgeschwebt hatte, nicht ein Atom realisieren können. Als er sich über sein Scheitern klar geworden war, stellte er die Versuche ein und wurde lebensbedrohlich krank. Er bekam hohes Fieber, das in den ersten Tagen von Ausschwitzungen begleitet war, und später, als genügten die Poren der Haut nicht mehr, unzählige Pusteln erzeugte. Grenouilles Körper war übersät von diesen roten Bläschen. Viele von ihnen platzten auf und ergossen ihren wässrigen Inhalt, um sich dann wieder von Neuem zu füllen. Andere wuchsen sich zu wahren Furunkeln aus, schwollen dickrot an und rissen wie Krater auf und spien dickflüssigen Eiter aus und mit gelben Schlieren durchsetztes Blut. Nach einer Weile sah Grenouille aus wie ein von innen gesteinigter Märtyrer, aus 100 Wunden schwerend. Da machte sich Baldini natürlich Sorgen. Es wäre ihm sehr unangenehm gewesen, seinen kostbaren Lehrling ausgerechnet in einem Augenblick zu verlieren, wo er sich anschickte, seinen Handel über die Grenzen der Hauptstadt, ja sogar des ganzen Landes auszudehnen. Denn in der Tat geschah es immer häufiger, dass nicht nur aus der Provinz, sondern auch von ausländischen Höfen Bestellungen eingingen für jene neuartigen Düfte, nach denen Paris verrückt war. Und Baldini trug sich mit dem Gedanken, zur Bewältigung dieser Nachfrage eine Filiale im Faubourg Saint-Antoine zu gründen, eine veritable kleine Manufaktur, wo die gängigsten Düfte en gros gemischt und en gros in nette kleine Flakons gefüllt, von netten kleinen Mädchen verpackt, nach Holland, England und ins Deutsche Reich verschickt werden sollten. Für einen in Paris ansässigen Meister war ein solches Unterfangen nicht gerade legal. Aber neuerdings verfügte Baldini ja über Protektion höheren Orts. Seine raffinierten Düfte hatten sie ihm verschafft. Nicht nur beim Intendanten, sondern auch bei so wichtigen Persönlichkeiten wie Monsieur dem Zollpächter von Paris und einem Mitglied des königlichen Finanzkabinetts und Förderer wirtschaftlich florierender Unternehmen wie dem Herrn Feydeau de Brou. Dieser hatte sogar königliches Privileg in Aussicht gestellt. Das Beste, was man sich überhaupt wünschen konnte, war es doch eine Art Passepartout zur Umgehung sämtlicher staatlicher und ständischer Bevormundung, das Ende aller geschäftlichen Sorgen und eine ewige Garantie für sicheren, unangefochtenen Wohlstand. Und dann gab es noch einen anderen Plan, mit dem Baldini schwanger ging, einen Lieblingsplan, eine Art Gegenprojekt zu der Manufaktur im Faubourg Saint-Antoine, die, wenn nicht Massenware, so doch für jedermann käufliche produzierte. Er wollte für eine ausgewählte Zahl hoher und höchster Kundschaft persönliche Parfums kreieren, vielmehr kreieren lassen. Parfums, die wie angeschneiderte Kleider nur zu einer Person passten, nur von dieser verwendet werden durften und allein ihren erlauchten Namen trugen. Er stellte sich ein Parfum de la Marquise de Cernay vor, ein Parfum de la Maréchale de Villars, ein Parfum du Duc de Aiguillon und so fort. Er träumte von einem Parfum de Madame la Marquise de Pompadour, ja sogar von einem Parfum de Sa Majesté le Roi. Im köstlich geschliffenen, achatenen Flakon mit ziselierter Goldfassung und mit dem auf der Innenseite des Fußes verborgen eingravierten Namen Giuseppe Baldini, Parfümeur. Des Königs Namen und sein eigener auf ein und demselben Gegenstand. Zu solch herrlichen Vorstellungen hatte sich Baldini verstiegen und nun war Grenouille krank geworden. Wo doch Grimal, Gott hab ihn selig, geschworen hatte, dem fehle nie etwas, der halte alles aus, sogar die schwarze Pest stecke der weg, war mir nichts, dir nichts, krank auf den Tod. Wenn er stürbe, entsetzlich, dann stürben mit ihm die herrlichen Pläne von der Manufaktur, von den netten kleinen Mädchen, vom Privilegium und vom Parfum des Königs. Also beschloss Baldini, nichts unversucht zu lassen, um das teure Leben seines Lehrlings zu retten. Er ordnete eine Umsiedlung von der Werkstatt Pritsche in ein sauberes Bett im Obergeschoss des Hauses an. Er ließ das Bett mit Damast beziehen. Er half eigenhändig mit den Kranken, die enge Stiege hinaufzutragen, obwohl ihn unsäglich vor den Pusteln und den schwerenden Verrunkeln ekelte. Er befahl seiner Frau, Hühnerbrühe mit Wein zu kochen. Er schickte nach dem renommiertesten Arzt im Quartier, einem gewissen Prokop, der im Voraus bezahlt werden musste, 20 Francs, damit er sich überhaupt herbeibemühte. Der Doktor kam, hob mit spitzen Fingern das Laken hoch, warf einen einzigen Blick auf Grenouilles Körper, der wirklich aussah wie von 100 Kugeln zerschossen, und verließ das Zimmer, ohne seine Tasche, die der Assistent ihm ständig nachtrug, auch nur geöffnet zu haben. »Der Fall«, begann er zu Baldini, »sei völlig klar, es handele sich um eine syphilitische Spielart der schwarzen Blattern, untermischt mit alternden Masern in Stadio Ultimo. Eine Behandlung sei schon deshalb nicht vonnöten, da ein Schnepper zum Aderlass, an dem sich zersetzenden Leib, der einer Leiche ähnlicher sei als einem lebenden Organismus, gar nicht mehr ordnungsgemäß angebracht werden könne. Und obwohl der für den Krankheitsverlauf charakteristische pestilenzartige Gestank noch nicht wahrzunehmen sei, was allerdings verwundere und vom streng wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen ein kleines Kuriosum darstelle, könne am Ableben des Patienten innerhalb der kommenden 48 Stunden nicht der geringste Zweifel herrschen, so war er Dr. Prokop heiße. Worauf er sich abermals 20 Francs auszahlen ließ für absolvierten Besuch und erstellte Prognose, 5 Francs davon rückzahlbar für den Fall, dass man ihm den Kadaver mit der klassischen Symptomatik zu Demonstrationszwecken überließ und sich empfahl. Baldini war außer sich. Er klagte und schrie vor Verzweiflung. Er biss sich in die Finger vor Wut über sein Schicksal. Wieder einmal wurden ihm die Pläne für den ganz, ganz großen Erfolg kurz vor dem Ziel vermasselt. Seinerseits waren es Pellissier und seine Spießgesellen mit ihrem Erfindungsreichtum gewesen. Jetzt war es dieser Junge mit seinem unerschöpflichen Fundus an neuen Gerüchen, dieser mit Gold gar nicht aufzuwiegende kleine Drangskerl, der ausgerechnet jetzt in der geschäftlichen Aufbauphase die syphilitischen Blattern bekommen musste und die eitrigen Masern in Stadio Ultimo. Ausgerechnet jetzt. Warum nicht in 2 Jahren? Warum nicht in einem? Bis dahin hätte man ihn ausplündern können wie eine Silbermine, wie eine Goldesel. In einem Jahr hätte er getrost sterben dürfen, aber nein, er starb jetzt, Herrgottsakrament, binnen 48 Stunden. Für einen kurzen Moment erwog Baldini den Gedanken, nach Notre-Dame hinüber zu pilgern, eine Kerze anzuzünden und von der heiligen Mutter Gottes Genesung für Grenouille herbeizuflehen. Aber dann ließ er den Gedanken fallen, denn die Zeit drängte zu sehr. Er lief um Tinte und Papier und verscheuchte seine Frau aus dem Zimmer des Kranken, er wolle selbst die Wache halten. Dann ließ er sich auf einem Stuhl neben dem Bett nieder, die Notizblätter auf den Knien, die tintenfeuchte Feder in der Hand und versuchte Grenouille eine parfümistische Beichte abzunehmen. Er möge doch um Gottes Willen die Schätze, die er in seinem Innern trage, nicht sang- und klanglos mit sich nehmen. Er möge doch jetzt in seinen letzten Stunden ein Testament zu treuen Händen hinterlassen, damit der Nachwelt nicht die besten Düfte aller Zeiten vorenthalten blieben. Er, Baldini, werde dieses Testament, diesen Formelkanon der sublimsten aller je gerochenen Düfte treu verwalten und zum Blühen bringen. Er werde unsterblichen Ruhm an Grenouilles Namen heften. Ja, er werde, und hiermit schwöre er es bei allen Heiligen, den besten dieser Düfte dem König selbst zu Füßen legen, in einem achatenen Flakon mit ziseliertem Gold und eingravierter Widmung von Jean-Baptiste Grenouille, Parfümeur in Paris. So sprach, oder besser so flüsterte Baldini in Grenouilles Ohr, beschwörend, flehentlich, schmeichelnd und unausgesetzt, aber es war alles umsonst. Grenouille gab nichts von sich als wässriges Sekret und blutigen Eiter. Stumm lag er im Damast und entäußerte sich dieser ekelhaften Säfte, nicht aber seiner Schätze, seines Wissens, nicht der geringsten Formel eines Dufts. Baldini hätte ihn erwürgen mögen. Erschlagen hätte er ihn mögen. Herausgeprügelt aus dem moribunden Körper hätte er am liebsten die kostbaren Geheimnisse, wenn's Aussicht auf Erfolg gehabt. Und wenn es seiner Auffassung von christlicher Nächstenliebe nicht so eklatant widersprochen hätte. Und so säuselte und flötete er den weiter, in den süßesten Tönen, und umhätschelte den Kranken und tupfte ihm mit kühlen Tüchern, wiewohl es ihn grauenhafte Überwindung kostete, die schweißnasse Stirn und die glühenden Vulkane der Wunden und löffelte ihm Wein in den Mund, um seine Zunge zum Sprechen zu bringen, die ganze Nacht hindurch. Vergebens im Morgengrauen gab er es auf. Er fiel erschöpft in einen Sessel am anderen Ende des Zimmers und starrte nicht einmal mehr wütend, sondern nur noch stiller Resignation ergeben auf den kleinen, sterbenden Körper Grenouilles drüben im Bett, den er weder retten noch berauben konnte, aus dem er nichts mehr für sich bergen konnte, dessen Untergang er nur noch tatenlos mit ansehen musste, wie ein Kapitän den Untergang des Schiffs, das seinen ganzen Reichtum mit in die Tiefe reißt. Da öffneten sich mit einem Mal die Lippen des Todkranken, und mit einer Stimme, die in ihrer Klarheit und Festigkeit von bevorstehendem Untergang wenig ahnen ließ, sprach er: »Sagen Sie, Maitre, gibt es noch andere Mittel als das Pressen oder Destillieren, um aus seinem Körper Duft zu gewinnen?« Baldini, der glaubte, dass die Stimme seiner Einbildung oder dem Jenseits entsprungen war, antwortete mechanisch: »Ja, die gibt es.« »Welche?« fragte es vom Bett her, und Baldini riss die müden Augen auf. Regungslos lag Grenouille in den Kissen. »Hatte die Leiche gesprochen?« »Welche?« fragte es wieder. Und diesmal erkannte Baldini die Bewegung auf Grenouilles Lippen. »Jetzt ist es aus«, dachte er. »Jetzt geht's dahin. Das ist der Fieberwahn oder die Todesagonie.« Und er stand auf, ging zum Bett hinüber und beugte sich über den Kranken. Der hatte die Augen geöffnet und sah Baldini mit dem gleichen seltsam lauernden Blick an, mit dem er ihn bei der ersten Begegnung fixiert hatte. »Welche?« fragte er. Da gab Baldini seinem Herzen einen Stoß. Er wollte einem Sterbenden den letzten Willen nicht versagen und antwortete: »Es gibt deren drei, mein Sohn, die Enfleurage à Chaux, die Enfleurage à Foie und die Enfleurage à l'Huile. Sie sind dem Destillieren in vieler Hinsicht überlegen, und man bedient sich ihrer zur Gewinnung der feinsten aller Düfte, des Jasmins, der Rose und der Orangenblüte.« »Wo?« fragte Grenouille. »Im Süden«, antwortete Baldini, »vor allem in der Stadt Grasse.« »Gut«, sagte Grenouille, und damit schloss er die Augen. Baldini richtete sich langsam auf. Er war sehr deprimiert. Er suchte seine Notizblätter zusammen, auf die er keine einzige Zeile geschrieben hatte, und blies die Kerze aus. Draußen tagte es schon, er war hundemüde. Man hätte einen Priester kommen lassen sollen, dachte er. Dann machte er mit der Rechten ein flüchtiges Zeichen des Kreuzes und ging hinaus. Grenouille aber war alles andere als tot. Er schlief nur sehr fest und träumte tief und zog seine Säfte in sich zurück. Schon begannen die Bläschen auf seiner Haut zu verdorren, die Eiterkarte zu versiegen, schon begannen sich seine Wunden zu schließen. Im Verlauf einer Woche war er genesen. Am liebsten wäre er gleich weggegangen nach Süden, dorthin, wo man die neuen Techniken lernen konnte, von denen ihm der Alte gesprochen hatte. Aber daran war natürlich gar nicht zu denken. Er war ja nur ein Lehrling, das heißt ein Nichts. Streng genommen, so erklärte ihm Baldini, nachdem er seine anfängliche Freude über Grenouilles Wiederauferstehung überwunden hatte, streng genommen war er noch weniger als ein Nichts. Denn zum ordentlichen Lehrling gehörten tadellose, nämlich eheliche Abkunft, standesgemäße Verwandtschaft und ein Lehrvertrag, was er alles nicht besitze. Wenn er, Baldini, ihm dennoch eines Tages zum Gesellenbrief verhelfen wolle, so nur in Anbetracht von Grenouilles nicht alltäglicher Begabung, eines tadellosen künftigen Verhaltens und wegen seiner, Baldinis, unendlichen Gutherzigkeit, die er, auch wenn sie ihm oft zum Schaden gereicht habe, niemals verleugnen könne. Es hatte freilich mit der Einlösung dieses Versprechens der Gutmütigkeit gute Weile, nämlich knappe 3 Jahre. In dieser Zeit erfüllte sich Baldini mit Grenouilles Hilfe seine hochfliegenden Träume. Er gründete die Manufaktur im Faubourg Saint-Antoine, setzte sich mit seinen exklusiven Parfums bei Hofe durch, bekam königliches Privileg. Seine feinen Duftprodukte wurden bis nach Petersburg verkauft, bis nach Palermo, bis nach Kopenhagen. Eine moschusschwangere Note war sogar in Konstantinopel begehrt, wo man doch weiß Gott genug eigene Düfte besaß. In den feinen Kontoren der Londoner City duftete es ebenso nach Baldinis Parfums wie am Hofe von Parma, im Warschauer Schloss nicht anders als im Schlösschen des Grafen von und zur Lippe Detmold. Baldini war, nachdem er sich bereits damit abgefunden hatte, sein Alter in bitterer Armut bei Messina zu verbringen, mit 70 Jahren zum unumstritten größten Parfümeur Europas aufgestiegen und zu einem der reichsten Bürger von Paris. Anfang des Jahres 1756, er hatte sich unterdessen das Nebenhaus auf dem Pont du Change zugelegt, ausschließlich zum Wohnen, denn das alte Haus war nun buchstäblich bis unters Dach mit Duftstoffen und Spitzereien vollgestopft, eröffnete er Grenouille, dass er nun gewillt sei, ihn freizusprechen, allerdings nur unter 3 Bedingungen. Erstens dürfe er sämtliche unter Baldinis Dach entstandenen Parfums künftig weder selbst herstellen, noch ihre Formel an Dritte weitergeben. Zweitens müsse er Paris verlassen und dürfe es zu Baldinis Lebzeiten nicht wieder betreten. Und drittens habe er über die beiden ersten Bedingungen absolutes Stillschweigen zu bewahren. Dies alles solle er beschwören bei sämtlichen Heiligen, bei der armen Seele seiner Mutter und bei seiner eigenen Ehre. Grenouille, der weder eine Ehre hatte noch an Heilige oder gar an die arme Seele seiner Mutter glaubte, schwor. Er hätte alles geschworen. Er hätte jede Bedingung, weil dies akzeptiert, denn er wollte diesen lächerlichen Gesellenbrief haben, der es ihm ermöglichte, unauffällig zu leben und unbehelligt zu reisen und Anstellung zu finden. Das andere war ihm gleichgültig. Was waren das auch schon für Bedingungen? Paris nicht mehr betreten, wozu brauchte er Paris? Er kannte es ja bis in den letzten stinkenden Winkel. Er führte es mit sich, wohin immer er ging. Er besaß Paris seit Jahren. Keinen von Baldinis Erfolgsdüften herstellen, keine Formeln weitergeben. Als ob er nicht 1000 andere erfinden könnte, ebenso gute und bessere, wenn er nur wollte. Aber er wollte ja gar nicht. Er hatte ja gar nicht vor, in Konkurrenz zu Baldini oder zu irgendeinem anderen der bürgerlichen Parfümeure zu treten. Er war nicht darauf aus, mit seiner Kunst das große Geld zu machen. Nicht einmal leben wollte er von ihr, wenn es anders möglich war zu leben. Er wollte seines Innern sich entäußern. Nichts anderes, seines Innern, das er für wunderbarer hielt als alles, was die äußere Welt zu bieten hatte. Und deshalb waren Baldinis Bedingungen für Grenouille keine Bedingungen. Im Frühjahr zog er los. An einem Tag im Mai frühmorgens. Er hatte von Baldini einen kleinen Rucksack bekommen, ein zweites Hemd, 2 Paar Strümpfe, eine große Wurst, eine Pferdedecke und 25 Francs. Das sei weit mehr, als er zu geben verpflichtet sei, sagte Baldini. Zumal Grenouille für die profunde Ausbildung, die er genossen, keinen Zoll Lehrgeld bezahlt habe. Verpflichtet sei er zu 2 Francs. Weggeld, zu sonst gar nichts. Aber er könne eben seine Gutmütigkeit so wenig verleugnen wie die tiefe Sympathie, die sich im Lauf der Jahre in seinem Herzen für den guten Jean-Baptiste angesammelt habe. Er wünsche ihm viel Glück auf seiner Wanderschaft und ermahne ihn noch einmal eindringlich, seines Schwurs nicht zu vergessen. Damit brachte er ihn an die Tür des Dienstboteneingangs, wo er ihn einst empfangen hatte, und entließ ihn. Die Hand gab er ihm nicht. Soweit war es mit der Sympathie auch wieder nicht her. Er hatte ihm noch nie die Hand gegeben. Er hatte überhaupt immer vermieden, ihn zu berühren, aus einer Art frommem Ekel, so als bestünde die Gefahr, dass er sich anstecke an ihm, sich besudele. Er sagte nur kurz Adieu, und Grenouille nickte und duckte sich weg und ging davon. Die Straße war menschenleer.